Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zu unserer Philosophie-Sendung. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich komme in letzter Zeit ab und an so in Gefühlskonflikte mit mir selbst. Ist es nicht eigentlich seltsam, wenn ich mich so unbeschwert über die ersten Frühlingssonnenstrahlen freue, wo mir doch eigentlich gerade der Klimawandel total viel Sorgen macht? Oder ich ärgere mich darüber, dass ich schlecht geschlafen habe. Aber sollte ich mich nicht vielmehr über gesellschaftliche Missstände empören? Solche Fragen, ob die Gefühle, die wir haben, eigentlich gut und richtig sind, stellt sich auch der Soziologe Christian von Scheefe. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin und dort auch Leiter des Arbeitsbereiches Soziologie der Emotionen. Hallo, Herr von Scheefe, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr von Scheefe, Sie befassen sich ja unter anderem mit der Frage, ob und warum wir über Gefühle streiten können und sollen, ob wir einander auch sagen dürfen oder auch müssen, welche Emotionen gut und richtig sind. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ebenen. Auf eine Art und Weise kann man darüber nachdenken in der großen Politik, also so das Aktivistische empört euch, aber natürlich auch im ganz Privaten und Intimen, wenn ich zum Beispiel zu meinem Kind sage, du brauchst keine Angst zu haben. Und da ist es ja lustig, weil die Kinder haben in aller Regel ja dann trotzdem Angst. Wie sind denn Sie zu dem Thema gekommen? Sind Sie eher über die große Politik eingeflogen oder über die private Beobachtung im persönlichen Umfeld?
Nee, ich bin tatsächlich über die große Politik eingeflogen und das eigentlich auch eher zufällig oder beiläufig, weil mir beim Verfolgen der Nachrichten, beim Lesen von Zeitungen, Online-Medien etc. mir aufgefallen ist, dass wann immer soziale und politische Konflikte verhandelt werden, es war dann zumindest mein Eindruck, dass es zunehmend auch um die Verhandlung, um die Kritik und um die Anfechtung oder Infragestellung von Emotionen geht, die Menschen im Zusammenhang mit diesen Konflikten empfinden.
So dass wir also politische Diskussionen nicht mehr nur über Meinungen oder gar über gut begründete Meinungen führen, sondern tatsächlich über Emotionen. Das ist eine interessante Beobachtung und auf diese politische Ebene müssen wir unbedingt noch kommen. Ich würde trotzdem gerne, weil ich glaube, es ist auch irgendwie interessant, um festzustellen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Gefühle reden oder über die Frage, ob sie verhandelbar sind, könnten wir vielleicht trotzdem so ein bisschen im kleineren, privateren anfangen. Inwiefern ist es denn überhaupt ein sinnvoller Satz, wenn ich zu meinem Kind sage, du brauchst keine Angst haben?
Die Frage habe ich mir dann im Anschluss daran natürlich auch gestellt, weil ich mich natürlich selber gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ist das irgendwie ein neues Phänomen, zumindest im Kontext von so Politik und sozialen Konflikten, wo es mir irgendwie als neu untergekommen ist? Und dann kommt man ja auch relativ schnell auf so persönliche Beziehungen, auf alltägliche Geschichten, wo es ja tatsächlich gang und gäbe ist, dass wir die Personen zum Beispiel unserer Kinder, unserer Freunde, unseres Partners, unserer Partnerin zumindest ab und an mal hinterfragen oder korrigieren oder vielleicht auch mal kritisieren. Und es scheint irgendwie ein ganz normales und ständig vorkommendes Phänomen zu sein. Und ich glaube, das Beispiel mit dem Kind, was vor irgendetwas Angst hat, ist ein gutes Beispiel. Ich selber kenne das von meinem Sohn, der irgendwie fürchterliche Angst vor Spinnen hat und man ihm natürlich immer versucht zu sagen, du brauchst keine Angst vor dieser Spinne zu haben und man selber halt und dann sind im Grunde schon die Begrifflichkeiten, die ich dann auch verwenden würde für die Analyse von sozialen und politischen Konflikten, man selber dann einfach diese Angst vor Spinnen für unangemessen oder unpassend hält. Warum? Wir in der Emotionsforschung reden wir, wenn es um Emotionen geht, immer davon, dass Emotionen bestimmte Dinge, Phänomene, Ereignisse in der Welt auf eine bestimmte Art und Weise auch abbilden. Und wir sprechen davon, dass Emotionen sowas wie formale Objekte haben. Ja, also das heißt, sie konstituieren immer sowas wie eine Relation zwischen Individuum und Welt, was eine bestimmte Qualität hat. Und Angst zum Beispiel empfinden wir eigentlich immer dann, wenn wir irgendetwas in der Umwelt haben, was uns irgendwie gefährlich werden kann, das immer als Bedrohung wahrgenommen wird. Oder Ärger empfinden wir immer dann, wenn uns irgendetwas Schlechtes widerfährt, wenn irgendwie unsere Ziele blockiert werden. Trauer ist immer eigentlich dann vorhanden, wenn es um irgendeine Art von Verlust geht. Und wir würden nicht von Trauer sprechen, wenn es keinen Verlust gegeben hätte, wenn jemand sozusagen traurig ist oder Trauer empfindet und es gibt keinen Verlust, dann würde man, glaube ich, schon berechtigterweise die Frage stellen können, Mensch, warum bist du jetzt eigentlich traurig oder warum trauerst du? Es gab doch keinen Verlust. Ja, und dasselbe ist natürlich bei der Angst und der Spinne. Man sagt, Mensch, diese Spinne ist gar nicht gefährlich. Also insofern ist diese Emotion unangemessen. So, was kann man jetzt daraus lernen und was kann man damit machen? Ich glaube, im besten Fall ist es dann kein Hinterfragen oder Kritisieren der Emotionen, sondern es ist Hinterfragen und Kritisieren der Überzeugung, die dieser Emotion zugrunde liegt. Ja, und die kann man im Zweifel vergleichsweise einfach korrigieren, indem man zum Beispiel sagt, ja, es gibt giftige Spinnen, aber in Deutschland ist das vergleichsweise selten, dass wir darauf treffen. So müsste man schon in andere Länder fahren. Also man korrigiert sozusagen diese Überzeugung, die dann zu einer Angst führt. Also damit ist natürlich keineswegs gesagt, dass die Angst vor der Spinne oder vor irgendwelchen anderen Sachen verschwindet. Und dann kann ich natürlich weiterhin darauf beharren und diese Emotionen kritisieren. Und ich glaube, das führt dann oftmals zu Problemen, dass man dann nicht mehr nur irgendwie eine Art oberflächliches Phänomen kritisiert, sondern man kritisiert und hinterfragt mehr und mehr die Person an sich. Man hinterfragt sozusagen das Selbst dieser Person. Und ich glaube, dann kann es schmerzhaft und problematisch werden.
Das ist total interessant, weil Sie hier eigentlich gerade schon diese Scharnierstelle angesprochen haben, wo der Sprung von Kritik einer falschen Meinung zu Kritik einer Persönlichkeit fast unwillkürlich geschieht. Und das hat sicher auch etwas damit zu tun, als was man eigentlich Emotionen auffasst. Aber ich will noch mal ganz kurz zur Verdeutlichung nachfragen. So wie Sie das jetzt beschrieben haben mit der Spinne, da gehen Sie ja davon aus, dass Emotionen oder Gefühle Urteile sind, also einen kognitiven Gehalt haben. Das ist eine ganz klassische emotionstheoretische Auffassung. Die ist ja auch richtig, also der liegt etwas zugrunde. Aber gleichzeitig ist Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, unglaublich weit verbreitet. Und zwar auch in Europa, wo es keine giftigen Spinnen gibt. Und gleichzeitig haben ganz viele Leute sehr viel Trauer in sich, ohne dass sie direkt einen Verlust erfahren haben. Also wir wissen eigentlich über Emotionen, dass sie oft in einer gewissen Weise verstetigt sind, vielleicht auch in unseren Körpern verstetigt sind, in Weisen, die sich nicht durch die Änderung eines Urteils so schnell beheben lassen. Und es ist ja auch ganz typisch, also wenn ich meinem Kind sage, du brauchst da keine Angst vor haben, dann bin ich aber trotzdem sehr liebevoll und sehr freundlich und anerkenne auch, dass ich verstehe, warum es Angst hat. Einem Kind kommt man ja da nicht, ja, du hast da einfach eine falsche Meinung. Bei einem Kind ist man ja sehr viel liebevoller, wenn man es sozusagen auf den Fehler in der Überzeugung hinweist. Und das ist vielleicht auch schon ein Element, über das man dann im Politischen sprechen müsste.
Ja, das ist alles wichtig und richtig, was Sie sagen. Man hat sozusagen in der Emotionsforschung auch ganz unterschiedlicher Disziplinen, gibt es unterschiedliche Verständnisse und Ansätze, wie wir Emotionen verstehen und theoretisieren wollen. Und einer ist tatsächlich dieser kognitivistischer Ansatz, wo man sagt, Emotionen sind im Grunde eine Form von Urteilen und dann hat man irgendwie so Kombinationen von Wünschen und Überzeugungen und man bekommt irgendwie Informationen, was weiß ich was, ich bin Fan von irgendeiner Sportmannschaft und ich weiß nicht genau, ob die jetzt gewonnen oder verloren hat und ich denke, die hat verloren, dann kriege ich aber die Information, die hat gewonnen, ja, dann switcht es von Trauer zu Freude. Das ist irgendwie nachvollziehbar und da hat, glaube ich, klar, da wird es auch so sozialisierte, internalisierte Geschichten geben, aber das Beispiel der Arachnophobie oder andere tiefe Art und Weise sozialisierte, internalisierte, verkörperte, dann vielleicht auch eher affektive Reaktionsweisen, die wir erleben und erfahren. Ich glaube, die sind eben nur sehr, sehr schwierig über oder vielleicht auch gar nicht sozusagen über eine Korrektur von Überzeugungen veränderbar und korrigierbar, weil sie, glaube ich, wirklich integraler Bestandteil des Selbst und der Person sind. Das heißt nicht, ich würde mir jetzt mein eigenes Grab schaufeln, weil ich Soziologe bin. Das heißt nicht, dass das rein individuelle Phänomene sind. Das heißt schon, dass auch diese auf tiefe Art und Weise verkörperten, internalisierten, affektiven Reaktionsweisen, so nenne ich sie jetzt mal, sozialstrukturellen Regelmäßigkeiten unterliegen können, milieuspezifisch sein können. Es ist sicherlich immer eine Frage auch von historischen Besonderheiten, von kulturellen Unterschieden sicherlich. Aber ich glaube, wenn man sich fragt, auf welche Art und Weise Emotionen jetzt im Kontext auch von Konflikten kritisiert, hinterfragt, angefochten werden, ich glaube, dann kann es schon sinnvoll sein, immer diese beiden Perspektiven parallel laufen zu lassen.
Ja, beide Perspektiven parallel laufen lassen. Es sind aber in gewisser Weise doch auch zwei sich widersprechende Perspektiven, die auch nicht immer ganz explizit oder uns klar sind. Und vielleicht lässt sich daraus dann manches auch sozusagen manche politische Verhärtung verstehen. Denn es sind doch eigentlich zwei zeitgleich etwas widerläufige Vorstellungen, mit denen wir unterwegs sind, wenn wir davon ausgehen, dass Gefühle angemessen oder unangemessen sind. Weil wir einerseits doch eben davon ausgehen, dass Gefühle in gewisser Weise etwas ziemlich Authentisches, Wahres, in uns selbst tief Verankertes, auch sehr körperlich Verankertes, also diese Beispiele der Spinnenangst oder so, während sowas sind. Also, und dass sie tatsächlich auch vor jeder Diskursivität, vor jeder Rationalität etwas sind, was mit uns zu tun hat. Nur sie auch privat empfinden. Das sind meine Gefühle. Und dann haben wir aber eben auch dem gegenläufig so eine Vorstellung davon, dass man sie kontrollieren kann, weil sie eben auf Meinungen beruhen, weil man natürlich sich darüber klar werden kann, dass die Spinne nicht gefährlich ist. Oder eben, weil man sich halt auch Mühe geben kann, bis meditieren kann und dann hat man nicht mehr dieses Wutproblem. Das ist ja auch ein Aspekt. Und diese beiden Perspektiven, die haben wir doch gleichermaßen in unserer Kultur und in gewisser Weise widersprechen die sich doch, oder?
Ja, ich glaube, dass da eine gewisse Paradoxie liegt. Das sind aber, glaube ich, auch, sind eigentlich, glaube ich, zwei verschiedene Sachen, die jetzt gerade angesprochen worden sind. Also ich glaube schon, dass man, um jetzt auf diese Paradoxie zu sprechen zu kommen, hatten wir lange, lange Zeit, glaube ich, historisch gesehen, die Idee, dass Emotionen etwas eher Unverfügbares sind. Emotionen passieren uns, die stoßen uns eher zu, die erleiden wir mitunter auch auf eine passive Art und Weise. Ich weiß nicht, wenn man es datieren müsste, vielleicht, ich würde es vermutlich so auf den Anfang des 20. Jahrhunderts datieren, dass sich mit Vorgängen von Psychologisierung, dem Aufkommen von einer sogenannten Therapiekultur, aber auch der Ökonomisierung von Gefühlen und Emotionen mehr und mehr die Idee durchgesetzt hat, dass Emotionen etwas sind, über das wir verfügen können, wie wir zum Beispiel auch über unsere Gedanken verfügen können, über Sprache, also immer bis zu einem gewissen Grad natürlich, über unsere Sprache verfügen können, über Überzeugungen und was uns wichtig oder unwichtig ist. Ich glaube, das gilt auch mehr und mehr für Emotionen. So Programme oder Paradigmen wie das von Daniel Goleman, der emotionalen Intelligenz, sind, glaube ich, paradigmatisch für diese Sichtweise, dass wir Emotionen selber gestalten können, dass wir Zugriff drauf haben und vor allem auch, dass wir sie zweckrational und zielgerichtet für uns und vielleicht auch für andere in ökonomischen Kontexten einsetzen können. Und diese Sichtweise ist eigentlich in sich selber widersprüchlich, weil sie sagt, warum sind Emotionen eigentlich interessant? Emotionen sind deshalb interessant, also Bauchgefühl ist so ein Paradebeispiel, sind deshalb interessant, weil sie eben etwas anderes sind als Kognitionen, als Gedanken, weil sie wahnsinnig körperlich sind, weil wir eben nicht über sie verfügen können. Kann man von mir aus auch so evolutionstheoretische Geschichten auf den Tisch legen und sagen, die sind so ein Frühwarnsystem oder wie auch immer. Und diese Funktion könnten sie ja gar nicht übernehmen, wenn wir sie genauso kontrollieren können, wie wir unsere Gedanken und Vorstellungen und Überzeugungen kontrollieren. Und ich glaube, da ist genau diese Paradoxie. Einerseits ist das urpersönliches Unverfügbares und auf der anderen Seite, nee, wir können die schon steuern und regulieren und manipulieren und wir haben Zugriff drauf.
Und beides bewegt sich ja in gewisser Weise jetzt erstmal noch auf dieser individuellen Ebene. Aber vielleicht müssen wir nochmal die Ebene wechseln und vielleicht, wenn wir noch nicht ganz in die große Politik wechseln, dann auf die gesellschaftliche Ebene, weil es gibt ja nicht nur die Frage, ob ich sozusagen mittels genügend Atemübungen meine Wut in den Griff bekomme oder meine Frustration mit meiner Situation und so weiter, sondern es gibt ja auch so eine gesellschaftliche Ebene, die in gewisser Weise, wie mir scheint, relativ althergebrachte Konventionen von Emotionalität hat. Also so banale Beispiele. Natürlich werde ich auf einer Trauerfeier keine fröhlichen Emotionen zeigen. Also es sind sozusagen klare Übereinkünfte, soziale auch, welche Emotionen in welchem Moment angemessen sind. Gleichzeitig ist das aber eigentlich ein Bereich, der meistenteils implizit ist, über den wir wenig nachdenken. Wir denken wenig darüber nach, dass wir Emotionen in dieser Art gesellschaftlich gestaltet haben.
Ja, ich glaube, das sind gute und wichtige Punkte. Ich würde davon sprechen, ich würde wahrscheinlich drei Kategorien von Angemessenheit unterscheiden, also Angemessenheitskriterien aufgrund derer man Emotionen überhaupt hinterfragen, kritisieren oder anfechten könnte. Das eine wären die formalen Kriterien, die wir gerade schon so ein bisschen diskutiert haben mit dem Spinnenbeispiel und so. Also wenn man sich das vor dem Hintergrund einer eher soziologischen oder gesellschaftstheoretischen Perspektive anschaut, dann ist eine Spinne ja ein wahnsinnig einfaches Beispiel. Wir haben es ja, oder gerade das Politische dreht sich ja eben häufig um genau die Dinge, deren Wertigkeit oder deren Bedeutung oder Konsequenzen für die Gesellschaft in sich strittig sind. Das heißt, muss ich mir jetzt Sorgen um Migration machen aus XY Gründen oder ist es wahnsinnig begrüßenswert aus diesen und jenen Gründen? Ja, wie sieht's mit dem Klimawandel aus? Wie sieht's mit und so weiter und so fort? Das kann man wahnsinnig weiter spinnen. Also ist es zum Beispiel eine Gefahr, ja, oder ist es was Positives? Sind selber strittig. Ja, das heißt, wir haben also keine klare Vorstellung davon, welche Emotion hier angemessen oder unangemessen wäre. Das, was Sie jetzt gerade noch gesagt haben, ist, glaube ich, nochmal eine etwas anders gelagerte Ebene, diese Normativität oder eine soziale, oder dass wir in der Soziologie würden wir von sozialen Normen sprechen, mit denen wir Emotionen belegen. Das ist vielleicht eine etwas oberflächlichere oder vermeintlich oberflächlichere Art der Angemessenheit. Weil es eben, glaube ich, auch immer, also natürlich geht es auch immer um die angemessenen Gefühle, die man in einem sozialen Kontext empfindet. Also eine Beerdigung ist dieses Paradebeispiel. Es geht natürlich aber auch immer darum, welche Gefühle man in einer bestimmten Situation zum Ausdruck bringt. Ja, zum Beispiel seiner Vorgesetzten gegenüber oder älteren Mitmenschen gegenüber. Also das hat dann viel mit sozialen Normen, Traditionen, Werten in so einem Traditionssinn zu tun und so weiter. Und es gibt wahrscheinlich, würde ich vermuten, noch eine dritte Form der Angemessenheit oder eines Angemessenheitskriteriums. Und das ist wahrscheinlich sowas wie eine kulturelle Angemessenheit. Ich glaube auch, dass Emotionen Konjunkturen unterliegen. Die sozialen Kulturanthropologie spricht, glaube ich, manchmal auch von so hyper- und hypokognisierten Emotionen, also bestimmte Emotionen, die in wahnsinnig differenzierter Form vorliegen. Man hat vielleicht viele unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe Emotionskonzept. Emotionen begegnen oder bestimmte Emotionen begegnen einem ständig in der Literatur, in den Medien und so weiter. Und sie sind also ständiger Begleiter im Alltag, wohingegen andere Emotionen nach hinten rutschen und wir sprechen gar nicht drüber. Also ein Beispiel, auf das ich jetzt selber in meiner Forschung gestoßen bin, ist das Beispiel der Gier. Also es gibt so diesen ikonischen Ausspruch aus diesem Wall Street Film. Ich glaube, Gordon Gekko heißt der Protagonist und der dann diesen Ausspruch macht. Also Greed is good. Also die Gier ist etwas Gutes. Ich glaube, dann gab es irgendwie in den 90ern oder sowas so ein Titelbild vom Fortune Magazine, was dann fragt, is greed still good? Und ich glaube, da geht es um so Sachen wie eine kulturelle Angemessenheit von Emotionen. Ich würde, glaube ich, versuchen, diese drei Perspektiven zu unterscheiden.
Okay, sehr interessant. Und wenn wir jetzt zu den politischen Emotionen kommen, die ja auch in gewisser Weise, wie Sie sagten, am Anfang standen Ihrer Beobachtung, dann gibt es natürlich sehr viele, wie Sie schon sagten, sozusagen in ihrer Wertigkeit strittige Themen, über die wir aber Emotionen haben. Mhm. Wir haben nicht nur Emotionen, wir fordern einander ja auch dazu auf, Emotionen zu haben. Also Sie sollen bitte Flugscham empfinden oder Sie sollen Panik empfinden gegenüber dem Klima oder wenn man jetzt rechts steht, soll man bitte Panik empfinden gegenüber der Migration. Mhm. Was macht diese Verschiebung von politischen Streitigkeiten auf den emotionalen Bereich? Was bewirkt die für den politischen Diskurs? Das ist ja die Grundfrage.
Ja, genau. Das ist sozusagen die Gretchenfrage. Die kann ich natürlich auch noch nicht abschließend beantworten, weil ich glaube, dazu müsste man letztendlich einfach auch empirische Studien durchführen. Ich vermute zweierlei. Das eine ist, sozusagen bestimmte Emotionen abzuwehren oder einzufordern in Bezug auf eine politische Gruppe oder politische Gemeinschaft oder auch in Bezug auf Gruppen, die sich konflikthaft gegenüberstehen, kann, glaube ich, einmal so eine Art von Selbstvergewisserung sein. Und das wird beitragen zu einem Selbstverständnis, zu sowas wie Identität, Zusammengehörigkeit, wo man sagt, also wir sind diejenigen, die sich zum Beispiel empören. Wir sind diejenigen, die Angst vor Zuwanderung haben oder Wut und Zorn gegenüber Zugewanderten verspüren. Also das ist sozusagen einerseits die Abgrenzung zu einer Außengruppe, die eben andere Gefühle vis-à-vis eines konflikthaften Gegenstands empfindet. Und wir sind aber diejenigen, die uns hier einig sind in der Art und Weise, wie wir emotional reagieren wollen oder sollen. Die spannende Frage kommt, glaube ich, dann auf oder kommt in dem Moment auf, wo wir anfangen oder wo man beobachten kann, dass tatsächlich von entweder von Individuen, von der allgemeinen Bevölkerung oder von bestimmten Gruppierungen eben bestimmte Emotionen eingefordert werden und Emotionen, die andere Menschen oder andere Gruppen empfinden, abqualifiziert oder deklassiert werden als die falschen Emotionen, sind nicht die richtigen Emotionen, es sind die unangemessenen Emotionen, vielleicht auch sowas wie unreife Emotionen. Und hier wird es dann wieder interessant und hier könnte man wieder die Brücke zu dem schlagen, was wir eingangs diskutiert haben, welche Ideen und Vorstellungen eigentlich dieser Art von Kritik zugrunde liegen. Ich kann mir vorstellen, dass es in den meisten Fällen tatsächlich weniger eine Kritik an den Emotionen selber ist, sondern es ist im Grunde eine Aufforderung, die Überzeugung und die Sicht auf die Dinge zu verändern.
Also die Migration ist wie die Spinne. Wir sollen keine Angst vor ihr
haben.
Oder der Klimawandel ist wie die Spinne. Wir sollen keine Angst vor ihm haben. Also sozusagen den Gegenstand der Emotion zu verändern.
Ja.
Das ist total interessant. Und Sie weisen ja schon darauf hin, das ist milieuspezifisch. Also es gibt milieuspezifische Emotionen anlässlich von unterschiedlichen Dingen. Und ich finde das wahnsinnig erklärend in gewisser Weise für politische Konflikte. Weil es ja doch in gewisser Weise auch dieses Geschmacksmoment, was in politischen Debatten und Streitigkeiten oft drin liegt, irgendwie deutlich zutage bringt. Wir sagen ja oft, wir müssen besser streiten lernen. Aber faktisch streiten wir oft nicht sehr gut, weil wir in unseren eigenen Präferenzen, Geschmacksurteilen und Gefühlswelten verfangen bleiben und diejenigen der anderen gar nicht nachvollziehen können. So etwas scheint mir dadurch nochmal deutlich, wenn man sich das so anschaut.
Ja, ich glaube, das ist ein wirklich guter Punkt. Da habe ich tatsächlich selber so noch nicht wirklich drüber nachgedacht, aber das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, deshalb, weil wir ja in den allermeisten Fällen, wenn es sozusagen um soziale, politische Konflikte geht, obwohl wir wissen, dass natürlich die Austragung von Konflikten immer emotional und affektiv verläuft, die Emotionen kochen hoch und so weiter, obwohl wir so ein habermasisches Idealbild haben von, also wir sollten sozusagen konsensorientiert sein, es geht um Deliberation, das Abwägen von Argumenten und so weiter. Trotzdem wissen wir, dass wenn wir uns streiten, dann kochen auch die Emotionen hoch. Aber ich glaube, eine Grundvorstellung ist auch immer die, dass die andere Partei oder andere Gruppen in der Gesellschaft ihre Anliegen und ihre Ziele und das, was sie wünschen, schon doch aus so einer Zweckmittelrationalität heraus verfolgen. Obwohl sie vielleicht politisch ganz woanders sind. Ja, egal, ob politisch extrem links oder extrem rechts und so weiter. Es ist irgendwie die Vorstellung verankert, wie auch immer diese Ideologie aussehen mag. Wir versuchen schon letztendlich diese Ideologie und unsere Ziele irgendwie mit so rationalen Mitteln umzusetzen. Es gibt so eine zweckmittelinstrumentelle Rationalität. Und möglicherweise ist das völlig falsch. Also möglicherweise sind andere, wer auch immer die jetzt sind, aber ist sozusagen diese Idee, das auf diese Art und Weise zu verfolgen, schlicht nicht zutreffend. Ich komme immer auf diesen Gedanken, wenn ich mir die gegenwärtige Politik in den USA anschaue, die ich mir einfach nicht anders erklären kann, als vielleicht ist es illusorisch, allen anderen in der Erreichung ihrer Ziele diese Art von instrumenteller Rationalität zu unterstellen. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, um auf die Emotionen zurückzukommen, sozusagen auch sich in die Affektivität oder in die affektiven Lagen anderer Milieus und anderer Konfliktparteien und Gruppen überhaupt hineinversetzen zu können. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht möglich ist, aber das ist sicherlich eine völlig andere Art und vielleicht muss man die auch neu lernen, statt sozusagen, ich kann ein anderes Argument nachvollziehen, aber vielleicht muss man tatsächlich auch lernen, bestimmte Arten des Fühlens und Empfindens irgendwie nachvollziehen zu können.
Das ist total interessant. Also es ginge in diesem Fall quasi nicht darum zu sagen, das ist das Argument, was mir einleuchtet oder nicht. Also es geht, man könnte daraus ein Argument ableiten, nicht so sehr, dass wir besser und rationaler streiten sollen, sondern dass wir uns mehr überlegen sollten oder mehr vorstellen sollten, dass manche Leute halt Angst vor Spinnen haben. Also dass wir uns mehr darüber klar werden sollten, dass manche Leute vielleicht aus ganz falschen Gründen gewisse Emotionen haben, dass wir aber, wenn wir sie angreifen oder kritisieren wegen dieser Emotionen, sie sich eigenartigerweise nicht einfach in ihrem Urteil korrigiert sehen, sondern in ihrer Person gänzlich angegriffen. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung für die Hitzigkeit von politischen Debatten, oder?
Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Man könnte jetzt wieder zurückgehen zu diesen unterschiedlichen Auffassungen von Emotionen. Aber ich glaube, das ist genau das, was solche Debatten nicht nur hitzig in einem rhetorischen Sinne, sondern auch hitzig in der Art, wie man sozusagen verletzen kann. Also hitzig in dieser Hinsicht werden diese Debatten hitzig, wenn es nämlich nicht mehr nur in Anführungszeichen darum geht, du müsstest doch eigentlich nur mal dir die ganzen Fakten anschauen zum Klimawandel und dann wird die nötige Panik schon entstehen, sondern sozusagen das Kritisieren des Ausbleibens einer Panik oder das Kritisieren von Angst oder Furcht oder Ärger eben auch als Angriff auf das Selbst und als Angriff auf die Person und die Identität verstanden werden kann. Ich als ganze Person werde in meinem Sein, werde in meiner Affektivität in Frage gestellt und angegriffen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man in der Austragung von Konflikten auf dem Schirm haben muss und wo man vielleicht auch neu lernen muss, damit umzugehen und das in Rechnung zu stellen in der Konfliktaustragung.
Das würde nahelegen, dass man irgendwie Orte finden müsste oder Formate, wo man tatsächlich über Emotionen und angemessene Emotionen oder über Gefühle mehr und anders redet, als nur sozusagen der therapeutische Ich-Diskurs, also was ich jetzt so mit meinen Gefühlen mache. Mhm. Oder dann eben dieses säuerlich moralisierende, sich gegenseitig die falsche Wut vorwerfende. Das ist jetzt nicht vielleicht die Ebene, die unserem Gespräch zugrunde liegt, aber es gibt natürlich auch eine Ebene, wo vorhandene Emotionen, auch gesellschaftlich, kulturell akzeptierte Emotionen, Emotionen, die in unterschiedlichen Settings von unterschiedlichen Milieus sozusagen gewohnheitsmäßig empfunden werden, bewirtschaftet werden können. Die können natürlich auch politisch missbraucht werden. Und ich meine, diese Ebene, die sollte man jetzt vielleicht vor lauter Emotionsverstehen auch nicht vernachlässigen. Emotionen sind eine eigenartig leichte Angriffsfläche für politische Manipulation auch, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man vom Emotionsverstehen spricht, dann muss das zwingend auch ein Verständnis für die Manipulierbarkeit von Emotionen beinhalten. Das ist, glaube ich, völlig klar. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, diese Differenzierung, diese Unterscheidung letztendlich durchzuhalten zwischen, was sind denn irgendwie die wahren und richtigen Emotionen, die man dann jetzt irgendwie tatsächlich anhand von bestimmten gesellschaftlichen Umständen oder Lebenslagen empfindet und welche Emotionen sind sozusagen fabriziert durch politische Akteure, durch politische Strategien etc. etc. Ich glaube, das wird man letztendlich nie völlig auseinanderdividieren können. Aber ich glaube, das ist natürlich genau die, ja, ich glaube, das ist das Vermögen von emotional gut geschulten Politikerinnen und Politikern, auf solche vorhandenen Gefühlslagen einzugehen, die überhaupt zu erkennen und sie dann sozusagen, ich werde jetzt ausbeuten, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie so zu eigen zu machen und zunutze zu machen.
Und auf denen zu surfen.
Ja, richtig, genau.
Natürlich gerade auch in Gesellschaften, die viele andere mittlere Institutionen, also religiöse, kirchliche Parteien, Vereine, all diese Sachen, wo man natürlich auch kollektive, gemeinsame Emotionen empfinden kann, wenn die weniger sind, dann hat man entweder individuell therapeutische Emotionen oder großpolitische Emotionen und nicht sehr viel dazwischen, was auch vielleicht ein Problem ist. Noch eine letzte Frage zu diesem milieuspezifischen, was mir in letzter Zeit oft aufgefallen ist, eine der großen streitbaren Emotionen unserer Zeit ist Scham. Also wir sind nicht per se eine Schamkultur, aber wir reden viel über Scham, also über das Shaming, über die Flugscham. Wir versuchen uns auch gegenseitig zu beschämen, wenn wir das Gefühl haben, jemand verhält sich nicht richtig. Was dabei aber regelmäßig auffällt, und ich glaube, das passt sehr gut in das, was Sie jetzt schon analytisch dargestellt haben, es gelingt uns eigentlich nur, diejenigen zu beschämen, die mit uns einverstanden sind. Menschen, die tatsächlich jetzt keine Flugscham empfinden, kann ich schlecht beschämen. Und es fällt ja auch auf, jemandem sexuelles sozusagen Übergriffigkeit vorzuwerfen. Das funktioniert eigentlich auch nur in Milieus, wo die sexuelle Übergriffigkeit als falsch anerkannt worden ist, währenddessen Milieus, die wir vielleicht jetzt so als sehr rechtsreaktionär empfinden und die damit kein Problem haben, sich auch nicht beschämen lassen. Da muss man ja sagen, da haben wir eine Emotion, über die wir streiten, aber wo der Streit eigentlich immer nur innerhalb einer einzelnen Bubble funktioniert, oder? Das ist auch so ein Phänomen.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich meine, Scham entsteht ja in der Regel dann, wenn irgendwie unser Selbstbild oder unser Selbstverständnis angegriffen wird, wenn wir soziale Normen überschreiten oder auch persönlichen Normen auch nicht gerecht werden. Die Diskurse oder Strategien auch des Beschämens, ja, also eigentlich müsste vorausgesetzt werden, dass wir zumindest ähnliche soziale Normen und Standards teilen, damit sowas wie Flugscham zum Beispiel überhaupt empfunden werden kann. Ich glaube, es ist gerade deshalb ein gutes Beispiel für das Anfechten von Emotionen, weil die Aufforderung, sich anhand oder sich aufgrund eines bestimmten Verhaltens zu schämen, ist natürlich immer auch die Aufforderung, sich andere Normen und Verhaltensstandards zu eigen zu machen. Ja, es geht nicht nur darum, sozusagen um dieses in Anführungszeichen oberflächliche Schamgefühl, sondern wenn ich jemandem sage, du solltest dich was schämen, dass du für diese kurze Strecke das Flugzeug benutzt hast, dann will ich eigentlich erreichen, dass diese Person sich die Standards zu eigen macht, aufgrund der Verletzung dieser dann eigenen Standards tatsächlich auch Scham empfindet.
Also ich versuche eigentlich eine politische Überzeugung über eine Emotion zu verankern.
Ja, in dem Fall ja. Ja.
Emotionen können auch verwendet werden, um Normen durchzusetzen. Eine wahre Wunderwaffe, die menschliche Emotion, also von der kindlichen Spinnenangst bis zu den großen politischen Ereignissen. Und ich glaube, wenn ich eins gelernt habe von Ihnen, Herr von Schäfer, dann ist es, dass wir eigentlich viel mehr gesellschaftliche Diskussionen über Emotionen, über welche Emotionen wir warum gut und wichtig und richtig und angemessen finden und welchen Emotionen wir kritisch gegenüberstehen. Also in gewisser Weise, wir bräuchten nicht eine rationalere politische Debatte, sondern eine emotionalere politische Debatte. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich würde vielleicht sagen, unser Wissen über die Bedeutung von Emotionen in diesen Debatten muss aufschließen zu unserem Wissen über die Bedeutung von Argumenten und Deliberationen. So würde ich es formulieren.
Alles klar. Herr von Schäfer, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für dieses anregende Gespräch.
Ich danke vielmals für die Einladung.